stellen Sie Ihr Licht nicht unter den Scheffel. Ich erlebe es bei Frauen wesentlich stärker als bei Männern, dass sie manches Mal vielleicht Inserate sich zu sehr zu Herzen nehmen und sich eher davor scheuen, sich wo zu bewerben, weil sie das Gefühl haben, ich bin noch nicht gut genug. Da erlebe ich bei Männern ein wesentlich stärker ausgeprägtes Selbstbewusstsein. Ich kann das nicht, aber ich probiere es halt einmal, so nach dem Motto.
Mein Name ist Sabine Kronberger und ich bin die Chefredakteurin von Welt der Frauen. Das älteste Frauenmagazin Österreichs gibt es seit über 75 Jahren zu lesen und nun auch zu hören. Regelmäßig treffen wir spannende Persönlichkeiten zum Gespräch. Bei mir in der Redaktion von Welt der Frauen, da findet heute eine Premiere statt. Ich freue mich ganz besonders, denn der erste Mann hat es in den Podcast von Welt der Frauen zum Hören geschafft. Wen könnte man als allerersten Mann auswählen, bei uns in diesen Podcast zu kommen? Einen, der sich mit einem Thema auskennt, das viele Frauen tagtäglich beschäftigt, ja vielleicht sogar die größte Herausforderung für uns alle ist, in der Vielfältigkeit der Aufgaben und der Hüte, die Frauen in ihrem Leben tragen. Bei mir ist heute der stellvertretende Landesgeschäftsführer des AMS Oberösterreich, Markus Litzelbauer. Premiere, herzlich willkommen.
Vielen Dank, schönen guten Morgen. Danke für die Einladung.
Der erste Mann bei uns im Podcast zu einem Thema, das wirklich allen Frauen unter den Fingernägeln brennt, nämlich das Thema Arbeitsmarkt. Viele Themen beschäftigen die Frauen. Wie steigt man richtig aus? Wie steigt man wieder richtig ein? Wie kann man Karenzzeit sinnvoll erfüllen neben der Zeit mit den Kindern? Wie kann man wieder zurückkommen, um sich auch Kinderbetreuung zu finanzieren und vor allem so zurückkommen, um auch später in der Pensionszeit nicht durch die Finger zu schauen? Im AMS Oberösterreich ist man sehr bemüht, Frauen wie Männer natürlich, wir nehmen hier niemanden aus, nicht nur in den Arbeitsmarkt einzuführen, sondern auch wieder zurückzuführen und Menschen dabei zu unterstützen. Ein Stichwort, das euch in den letzten Jahren ganz intensiv beschäftigt, das ist das Thema Kompetenzmanagement beziehungsweise Kompetenzorientierung. Worum geht's da und warum betrifft das auch in erster Linie viele Frauen, dass man sich künftig so orientiert?
Ja, das Kompetenzmatching ist zuerst einmal eine technische Sache, eine der größten oder vielleicht die größte IT-Umstellung in den letzten 30 Jahren des Arbeitsmarktservice. Das heißt, wir werden in Zukunft mit einem völlig anderen Zugang versuchen, Personen zu vermitteln und offene Stellen zu besetzen. Dieser völlig andere Zugang bedeutet eine Betrachtungsweise auf jede Person, und ich sage jetzt bewusst geschlechtsneutral Person, eine Betrachtungsweise auf jede Person nach ihren Fähigkeiten und Fertigkeiten, die sie mitbringt. Demgegenüber müssen natürlich Stellenausschreibungen stehen, die primär auch einen deskriptiven Charakter haben. Das heißt, auch aus den Stellenausschreibungen muss klar hervorgehen, was muss diese Person, die ich suche, können, um diesen Arbeitsplatz bestmöglich auszufüllen. Und neben dem technischen Aspekt, den ich eingangs erwähnt habe, ist das natürlich ein ganz, ganz starkes Mindset-Thema, sowohl auf der Seite der betroffenen Personen, sprich der Arbeitssuchenden, sowohl natürlich auch auf der Seite der AMS-Beraterinnen und Berater und natürlich auch auf der Seite der Unternehmen. Das heißt, wir müssen versuchen, oder nicht versuchen, sondern wir müssen zu einem Mindset kommen, zu einer Betrachtungsweise von Personen, wo ich sage, welches Geschlecht diese Person hat, welche sexuelle Orientierung, welche religiöse Orientierung, ob diese Person behindert ist oder nicht, ist etwas, das wird immer mehr in den Hintergrund rücken und sollte in Wahrheit sollte es gar keine Rolle spielen. Sondern es sollte eine Rolle spielen, was kann diese Person und kann sie damit die an sie gestellten Anforderungen der offenen Stelle erfüllen.
Eigentlich etwas, das wir schon längst bräuchten, oder?
Eigentlich etwas, das wir schon längst bräuchten, da gebe ich Ihnen völlig recht, aber vor allem etwas, das wir in den nächsten Jahren noch viel, viel mehr brauchen werden, weil es ist ja derzeit in aller Munde, die demografische Entwicklung ist uns allen bewusst. Der Trend zu mehr Wünschen nach Stundenreduktionen, nach Teilzeit, ist auch kein Geheimnis. Und das wird dazu führen, dass uns in den nächsten Jahren in Oberösterreich alleine 13.000 Personen jährlich am Arbeitsmarkt fehlen. Und daher gilt es einfach, vermehrt Potenziale anzusprechen, die man bisher nicht oder erst in einem zweiten oder dritten Schritt angesprochen hat.
Ich muss es nochmal langsam sagen, 13.000 alleine in Oberösterreich.
Ja.
Gibt es da auch eine Zahl, die man hochspielen kann für Österreich? Gibt es da auch vergleichbare oder aus den anderen Bundesländern Zahlen, die man kennt?
Ad hoc nein, aber natürlich wird sich das Ganze aufsummieren auf eine, ich sage jetzt mal, mit Sicherheit sechsstellige Zahl an Personen, die uns fehlen wird. Und natürlich ist es auch dadurch bedingt, dass wir immer oder dass in den Statistiken sehr oft Kohorten betrachtet werden. Und diese Kohorten, die immer betrachtet werden in den Statistiken, ist die Altersgruppe zwischen 15 und 65 Jahren.
Okay.
Und diese Rechnung hat ihre Schwächen, weil nicht jede Person, die 15 Jahre alt ist, steigt in den Arbeitsmarkt ein. Mhm. Ganz im Gegenteil, es wäre tendenziell immer mehr,
die im
Schulwesen bleiben. Und auf der anderen Seite dieser Kohorte hat die Rechnung auch ihre Schwächen, weil wenn man anschaut, mit 65, mit dem Erreichen des Pensionsalters, des Pensionsstichtags, haben wir Daten von der PVA, woher kommen die Personen, die dann in die Pension gehen. Mhm. Und bei den Frauen zum Beispiel in Oberösterreich waren das im Jahr 2021 67%, die aus der Erwerbstätigkeit in die Pension gekommen sind. Mhm. Das heißt, im Umkehrschluss 33% waren gar nicht mehr im Erwerbsleben. Und daher stimmt diese Rechnung nicht, weil Sie werden sicher oft Statistiken lesen, wo man eher von einer Zahl von ca. 5.000 Personen ausgeht, die am Arbeitsmarkt fehlen werden. Es stimmt leider nicht aus den
Das bestätigt aber auch, dass heute noch viele Frauen eigentlich überhaupt nicht erwerbstätig sind. Das bestätigen Sie mir damit. Und die auch dann tatsächlich von dieser Nichterwerbstätigkeit in Pension gehen. Und das ist dann eigentlich auch keine Überraschung, warum so viele Frauen eigentlich dann von der Armut in der Pension betroffen sind, oder?
Also, dass sie überhaupt nicht erwerbstätig sind, den Schluss würde ich daraus nicht ziehen. Mhm. Sie sind mit Erreichen des Pensionsstichtages nicht mehr erwerbstätig.
Okay.
Das kann jetzt verschiedene Hintergründe haben. Das kann den Hintergrund haben, dass es um pflegende Angehörige geht. Mhm. Und natürlich ist, so wie auch Kinderbetreuung, ist auch das Thema Pflege nach wie vor ein sehr stark weiblich dominiertes Thema. Mhm. Und natürlich kann es auch daran liegen, und ich sage das jetzt ganz salopp, dass man es sich leisten kann, nicht bis zum Pensionsstichtag zu arbeiten. Weil wenn wir die Statistik betrachten, der Teilzeitquote von Frauen in Oberösterreich, die entweder kein Kind haben oder ein Kind über 15, also sprich nicht mehr betreuungspflichtig in dem Sinn, dann haben wir in dieser Gruppe trotzdem einen Teilzeitanteil von 28,7%. Und jetzt muss man vorsichtig sein, da will ich niemandem zu nahe treten. Natürlich kann auch in diesem Prozentsatz eine Gruppe drinnen sein, die pflegende Angehörige zu Hause hat oder sonst was. Aber der Schluss liegt natürlich schon nahe, dass man sagt, da gibt es sicher auch einen Teil, der sagt, ich kann es mir leisten.
Was haben Sie für ein Gefühl? Wir kommen ja als Magazin Welt der Frauen ganz viel auch im Land, in ganz Österreich herum. Und immer wieder begegnen wir Frauen und wir fragen dann natürlich auch nach, wenn sie in Teilzeit sind, ob sie sich da Gefahren der Teilzeit unter Anführungszeichen Falle bewusst sind. Und die einen sind sich nicht bewusst, haben dieses Wissen oder diese Klarheit nicht darüber, was es in der Folge einmal bedeutet im Alter. Und die anderen aber wiederum sind sich ganz deutlich bewusst und sagen, aber ich präferiere ganz bewusst, die Zeit mit meinen Kindern zu haben, zu Hause zu sein, die Care-Arbeit zu übernehmen und gehen sehenden Auges quasi in diese Situation, die wir in Österreich vorfinden. In Folge natürlich jetzt keine Bewertung meinerseits, was richtig und falsch ist. Aber wie schauen Sie da drauf? Was kann man seitens des AMS darüber sagen?
Also erstens einmal versuchen wir bei jeder sich bietenden Gelegenheit im Rahmen unserer Präsentationen zu thematisieren, welche Auswirkungen, so wie Sie jetzt völlig richtig sagen,
das klar zu machen,
welche Auswirkungen Teilzeit auf die Pension hat. Mhm. Wir haben da auch Berechnungsbeispiele, wo ich sage, okay, da vergleichen wir jeweils 40 Jahre Versicherungszeit, einmal 40 Jahre Vollzeit und das andere 40 Versicherungsjahre in 20 Stunden pro Woche Teilzeit, wo dann am Ende des Tages ein Unterschied in der Bruttopension von ziemlich exakt 1.000 Euro herauskommt. Und wenn ich mir anschaue an dem Beispiel der Person, die 40 Versicherungsjahre mit 20 Stunden pro Woche gearbeitet hat.
Was haben wir da?
Und es kommt eine Bruttopension pro Monat raus von 1.104 Euro.
Springt man wahrscheinlich nicht sehr weit.
Dann wird relativ klar, dass das problematisch werden könnte, vor allem wenn man sich anschaut, wie zum Beispiel sich die Mietpreise entwickeln. Und auch diese Rechnung ist wie fast alle Rechnungen mit Vorsicht zu genießen, weil es gibt natürlich ganz viele, und auch da sind Frauen überproportional betroffen, die gar nicht auf die 40 Versicherungsjahre kommen. Eben aus Gründen von Kinderbetreuung oder vielleicht
Care-Arbeit,
auch
Care-Arbeit,
Pflege und so weiter. Mhm. Und dann wird es nur mehr deutlich dramatischer, dieses Bild.
Sie haben eine spannende Zahl in einem unserer Vorgespräche auch erwähnt, und zwar die Zahl der Teilzeit arbeitenden Frauen. Da haben wir im speziellen Oberösterreich angeschaut, und die Zahl der Teilzeit arbeitenden Männer. Und das hat mich mit Schmunzeln, aber natürlich auch mit Verwunderung und gleichzeitig auch keiner Überraschung zurückgelassen. Würden Sie die Zahlen noch einmal mit mir hier teilen?
Sehr gerne. Also wenn wir den Vergleich einstellen zwischen Österreich und Oberösterreich, dann sehen wir in der Alterskohorte, in dem Fall jetzt von 25 bis 49, einen Teilzeitanteil österreichweit von Männern von 9,3%. Das mag jetzt nicht eine berauschend hohe Zahl sein. Vergleichen wir diese 9,3% Teilzeit arbeitende Männer allerdings mit Oberösterreich, dann werden wir in Oberösterreich feststellen, es sind mit 6,7% noch einmal deutlich weniger. Jetzt könnten wir noch darüber philosophieren oder mutmaßen, warum diese Männer in Teilzeit sind.
Mein erstes Gefühl, ich sage es ganz pointiert natürlich und ein bisschen überzogen, um den ein oder anderen zu kitzeln. Meine erste Reaktion zu Ihnen war dann darauf, was machen diese Männer, wenn sie in Teilzeit sind? Arbeiten die dann zum Beispiel für andere? Arbeiten sie im Schwarzbereich? Oder wie schauen wir da aus? Was machen die? Oder sind die tatsächlich alle zu Hause bei den Kindern und in der Care-Arbeit?
Ich befürchte, dass nicht alle zu Hause bei den Kindern sind. Ich würde eher meinen, dass ein guter Teil darauf zurückzuführen ist, dass das Männer sind, die neben dem Beruf eine Weiterbildung machen.
Fortbildungen.
Das ist ganz oft ein Grund für Teilzeit. Wobei wir schon seit der intensiven Nutzung der Kurzarbeit, bedingt durch die Pandemie, auch bei Männern tendenziell einen Anstieg merken
an dem
Wunsch nach Teilzeit. Mhm. Warum hat das mit der Kurzarbeit zu tun? Ganz einfach erklärt, gerade wenn ich längere Zeit in Kurzarbeit war, dann habe ich vielleicht gemerkt, dass mit 85% oder 90% meines Einkommens ich auch ganz gut auskommen kann. Und dass es ja nett ist, einen Tag mehr in der Woche frei zu haben.
Zeit für die Familie, Zeit für seine, was auch immer, Vorlieben. Genau.
Was aber noch mindestens so stark ins Auge sticht bei der Betrachtung dieser Teilzeitsituation ist, wenn man jetzt auf die Gruppe jener Frauen schaut, die Betreuungspflichten haben, beziehungsweise die Kinder haben bis zum 15. Lebensjahr.
Wie schaut's da aus?
Und da haben wir österreichweit einen Teilzeitanteil, der bei rund 57% liegt. Und in Oberösterreich liegen wir mit knapp 67%, doch deutlich um 10% über dem Österreichschnitt.
Jetzt würde mich an dieser Stelle einfach mal interessieren, ein Experte wie Sie, der auf diese Zahlen auch schaut. Jetzt kennen Sie natürlich aus Ihrem sozialen, familiären, privaten Umfeld viele Frauen, Familien, Lebensmodelle. Aber wenn Sie draufschauen als Experte, der den Arbeitsmarkt so viele Jahre beobachtet und anschaut, Sie sind seit 20 Jahren im Unternehmen AMS, Sie sind seit dem letzten Jahr in Ihrer Funktion als stellvertretender Landesgeschäftsführer des AMS Oberösterreich. Was ist Ihr erster Impuls aus Ihrer Erfahrung heraus? Was möchten Sie zutiefst aus dem Innersten heraus allen Frauen sagen, wenn sie solche Zahlen hören, oder vielleicht sogar auch allen Männern? Was sollten wir denn dringend ändern, dass sich hier etwas bewegt, oder was wünschen Sie sich hier?
Da denke ich jetzt mehr an die private als an die berufliche Situation, weil neben meiner beruflichen Tätigkeit bin ich auch Familienvater und habe zwei Töchter und bin auch mit einer berufstätigen Frau verheiratet. Ich denke, es ist der Wunsch nicht nur vieler Frauen, sondern auch vieler Männer, möglichst viel Zeit mit ihren Kindern zu verbringen. Was ich mir wünschen würde, Und das betrifft nicht nur das Thema Kinderbetreuung, sage ich gleich dazu, sondern auch das Thema Pflege von Angehörigen. Ich würde mir wünschen, dass diese Arbeit mehr Anerkennung findet und dass diese Arbeit und dass diese Zeiten zum Beispiel versicherungsrelevante Zeiten, sprich im Sinne einer Pension, sind. Das würde, glaube ich, das würde vieles verändern.
Das ist ein wichtiger Wunsch. Ich glaube, wir hören das auch ganz oft, dass ganz viele Frauen einfach jahrzehntelang die Pflege übernehmen, weil es meistens auch gar keine andere Option gibt und nicht, weil man es so unglaublich gerne tut. Viele tun es natürlich gerne für die Angehörigen, für Kinder mit Beeinträchtigung, für Eltern, die vielleicht aufgrund des Alters fortschreitende Erkrankungen haben. Aber grundsätzlich tut man es auch, weil man keine andere Option hat oder weil es finanziell nicht anders drin ist. Es wäre schon ein wichtiger Schritt auch oder beziehungsweise auch ein wichtiger Wunsch an die österreichische Politik, hier Entscheidungen und Maßnahmen zu treffen.
Absolut. Und ich denke, Vorschläge liegen schon seit vielen Jahren einige am Tisch, wo man vielleicht wirklich einmal auch in die Umsetzung gehen sollte. Das andere Thema, wo wir vorhin gerade gesprochen haben, auch über das Thema Teilzeit, beziehungsweise was könnte man tun, um mehr Männer dazu zu bringen, einen größeren Anteil an der Betreuung oder an der Kinderbetreuung zu übernehmen. Da sind wir natürlich dann ganz klar wieder bei der Einkommenssituation und nur einmal vorgelagert bei der Berufswahl. Mhm. Und ich sage jetzt einmal, vergleichen wir mal zwei Monatseinkommen von klassischen Männern und auf der anderen Seite klassischen Frauenberufen.
Spannend,
wo ich sage, okay, ein Installations- und Gebäudetechniker hat ein Bruttomonatseinkommen von knapp 3.000 Euro. Mhm. Eine Einzelhandelskauffrau oder Einzelhandelskaufmann hat ein Bruttomonatseinkommen von knapp 2.000 Euro. Mhm. Und somit ist es natürlich klar, das höhere Einkommen, das wird immer die Person sein, die dann im Zweifelsfall weiterhin arbeiten geht und die andere Person, die dann dadurch bedingt in Karenz geht. Was könnte man da dagegen tun? Wir versuchen einiges dagegen zu tun, vor allem frühzeitig im Sinne der Berufsorientierung, Frauen darauf hinzuweisen, dass die typischen Männerberufe in Wahrheit mindestens genauso gut von Frauen erledigt, gearbeitet werden kann, also sprich das Thema Frauen.
Also der Zugang, wir Frauen können jeden anderen Beruf.
Thema Frauen in die Technik ist etwas, das uns schon jahrelang begleitet. Und auf der anderen Seite, und auch das haben wir vorhin ja auch schon kurz gesprochen, ich bin doch der Meinung, dass Beispiele, und jetzt komme ich wieder auf das AMS zurück, Beispiele wie das AMS und viele andere Institutionen, vor allem im öffentlichen Dienst, die eine völlige Gehaltstransparenz intern leben, wo völlig klar ist, wer verdient was
bei uns.
Und wo es natürlich überhaupt keinen Unterschied gibt.
Ihr habt das ja intern.
Wir haben das intern.
Wann wurde das eingeführt? Wie kam das an? Wie ist dann, wir nehmen ja, also in dieser Zeit, in der der Podcast jetzt aufgenommen wird, hat man gerade wahrgenommen, zum Beispiel die Offenlegung der Gehälter der Top-Führungsposition oder der Top-Verdiener des ORF, tumultartige Reaktionen bis hin zu Drohungen an die Menschen, die da an Top-Verdiener-Positionen stehen. Wie ist das bei euch passiert? Ich nehme jetzt an, ihr habt nicht ganz die gleichen Gehälter in allen Bereichen, wie man beim ORF wahrgenommen hat, aber wie war da die Reaktion, als man begann, das Ganze offen und transparent zu handhaben?
Ich muss gestehen, das kann ich Ihnen nicht sagen, weil seit ich beim AMS bin, kenne ich das nicht anders.
Das heißt, seit über 20 Jahren.
Ich würde jetzt mutmaßen, dass das AMS ist vor circa 30 Jahren entstanden, im Zuge der Ausgliederung aus der Arbeitsmarktverwaltung, und bin mir ziemlich sicher, dass es bereits so lange auch die völlig transparenten, im Intranet stehenden Gehaltstabellen gibt, wo es natürlich keinen Unterschied gibt zwischen den Geschlechtern. Und bis hin zu den Stellenausschreibungen von uns in den Geschäftsführungen, bis hin zu unserem Vorstand. Auch dort sind, wenn alle 6 Jahre die Periode wieder ausgeschrieben wird, die Gehälter in den Inseraten ganz klar veröffentlicht. Mhm. Und ich gebe Ihnen recht, wir sind jetzt nicht bei den Gehältern, die man vielleicht oder vor kurzem in den Medien gelesen hat, nur woran scheitert diese innerbetriebliche Gehaltstransparenz aus meiner Sicht in vielen Bereichen. Und da ist vielleicht auch die Diskussion zum Thema ORF eine Bestätigung dessen wieder. Wir leben leider Gottes in einer sehr stark dominierten Neidgesellschaft. Mhm. Und das ist vielleicht was, was viele Firmen auch eher davor zurückhält, diese Offenlegung zu leben. Wobei, und das möchte ich auch nochmal betonen, ich bin der Meinung, es würde schon vieles zum Besseren verändern, wenn die Betriebe innerbetrieblich eine Transparenz leben. Das heißt jetzt noch lange nicht, dass ich das öffentlich kommunizieren muss. Aber ja. Mhm. Wäre aus meiner Sicht hilfreicher für das Thema der Gleichstellung als die vor einigen Jahren beschlossene Gehaltsangabe in den Inseraten, die bis zum heutigen Tag eher dazu führt, dass Mindest-KV-Gehälter in den Inseraten stehen, die mittlerweile in
Überzahlung möglich.
Genau. Und die Mindest-KV-Gehälter sind in Anbetracht der Arbeitsmarktsituation, die wir haben oder die wir vor allem haben werden, ohnehin nicht mehr sehr realistisch.
Mhm. Ein Stichwort, das wir beide heute auch noch besprechen möchten, ist das Thema auch Diversity am Arbeitsmarkt. Das heißt, hin zur Vielfalt, weg von monotonen Arbeitskriterien. Was ist da das größte Thema, das Sie beschäftigt? Wenn ich drauf schaue, dann sehe ich natürlich, die Männer sind in den technischen Berufen, die Frauen sind in den typischen Frauenberufen. Dann gibt es dann auch Menschen mit Beeinträchtigung, die ein Taschengeld anstatt eines ordentlichen Gehalts bekommen. Und dann gibt es noch immer in vielen Unternehmen, wie wir vorhin auch schon angesprochen haben oder wie Sie richtig angesprochen haben, die Orientierung danach zu schauen, wie ist jemand orientiert, religiös, wie sieht jemand aus, wie heißt jemand mit Vor- oder Nachnamen. Eine Katharina oder eine Sabine, ein Anton oder ein Josef haben es in Österreich leichter, in eine gute Position zu kommen, als ein eine Phyllis oder eine Nürsel. Was wäre da wichtig, dass wir in Österreich hier noch mehr Offenheit schaffen und dass vielleicht auch Arbeitgeber mehr Bereitschaft entwickeln, diese Vielfalt in ihr Unternehmen hereinzunehmen?
Eine große Frage, die Sie da stellen. Also natürlich beschäftigt uns, und das ist jetzt auf die Quantität zurückzuführen, natürlich beschäftigt uns ganz stark das Thema der Gleichstellung zwischen den Geschlechtern. Mhm. Es beschäftigt uns natürlich ganz stark das Thema, wie kann man Frauen davon überzeugen oder dazu motivieren, mehr Stunden zu arbeiten. Das sind alles ganz, ganz, ganz wichtige Themen, weil, und jetzt kommen wir wieder zu den 13.000, die uns fehlen werden, weil es unsere Aufgabe sein wird, sämtliche Potenziale versuchen zu heben, die noch da sind.
Und da gibt's unglaublich viel Potenzial.
Und da gibt's unglaublich viel. Und weil Sie das Thema Diversity ansprechen, natürlich ist Diversity ein wesentlich breiteres Feld als nur, unter Anführungszeichen, das Thema der Gleichstellung zwischen den Geschlechtern, sondern, ein Thema, das mich auch sehr stark beschäftigt, ist das Thema der Inklusion. Mhm. Das heißt, wie bringen wir mehr Menschen mit Beeinträchtigungen in den ersten Arbeitsmarkt? Mhm. Da gibt es ganz, ganz tolle Projekte und ich bin davon überzeugt, dass uns auch der immer stärker werdende Einzug von Digitalisierung und vor allem von künstlicher Intelligenz in unser Leben da ganz, ganz neue Möglichkeiten eröffnen wird, auch Menschen in den Arbeitsmarkt zu bringen, die bis dato keine Chance hatten.
Es ist spannend, dass Sie das sagen. Ich habe kürzlich mit Gabriel Skurtu von einer KI-Agentur gesprochen und er hat mir das auch bestätigt, KI könnte in Zukunft Menschen, denen vielleicht eine gewisse Profession oder auch ein gewisser Intellekt fehlt, durch die KI wunderbar ergänzt werden und es könnte sich damit für Sie ein neuer Weg am Arbeitsmarkt eröffnen. Ist das auch etwas, das Sie schon teilen und womit Sie sich befassen?
Absolut. Also wie gesagt, ich bin davon überzeugt, dass es in diese Richtung gehen wird. Es gibt auch schon Projekte, ich habe das auch in unserem Vorgespräch erwähnt, wo zum Beispiel Menschen mit einer autistischen Spektrumstörung am ersten Arbeitsmarkt beschäftigt sind. Und warum betone ich das? Wir reden immer vom ersten und vom zweiten Arbeitsmarkt.
Genau. Das heißt, super, wenn Sie das erklären.
Der zweite Arbeitsmarkt sind von der öffentlichen Hand geförderte Beschäftigungen. Mhm. Das ist auch Ich würde es gar nicht gering schätzen.
Machen wir nur zur Erklärung. Also der erste Arbeitsmarkt bedeutet...
Der erste Arbeitsmarkt ist das, wo Sie und ich und viele andere...
Der zweite Arbeitsmarkt ist der von der öffentlichen Hand unterstützt wird.
Genau, der zweite Arbeitsmarkt sind sozialökonomische Betriebe, gemeinnützige Beschäftigungsprojekte.
Wo man ganz offen sagen kann, da hat auch das Unternehmen etwas davon, solche Menschen einzustellen, wo es auch ein gewisses Zuckerl darstellt. Ja?
Absolut, und Sie dürfen natürlich auch nicht vergessen, und das ist jetzt keine Mutmaßung, sondern diese Dinge sind auch empirisch untersucht. Wenn ich als Dienstgeber Personen eine Chance gebe, eine Chance am ersten Arbeitsmarkt gebe, und das ist jetzt völlig egal, ob wir da von Menschen mit Beeinträchtigungen reden, ob wir da von Menschen reden, die über 55, über 60 Jahre alt sind, dann haben diese Personen meinem Unternehmen gegenüber eine Loyalität, die wesentlich höher
die man wahrscheinlich
ist,
nicht überall sonst findet.
Als bei vielen anderen Personen.
Mhm. Weil das ist auch ein schöner Gedanke.
Weil sie wissen, da habe ich eine Chance bekommen von einem Unternehmen, die hätte ich von vielen anderen vielleicht nicht bekommen.
Und etwas zutiefst Menschliches, oder?
Absolut.
Wir alle wollen wertgeschätzt werden und wir alle wollen gebraucht werden. Sie haben mir von einem Projekt erzählt. Ich würde mich freuen, wenn Sie es auch hier erzählen. Ein wunderbares Projekt, wo über KI oder mit KI auch gearbeitet wird oder für KI.
Ja, das ist genau. Also das betrifft eben diese Personen, wo wir vorhin gesprochen haben über Menschen mit autistischer Spektrumstörung. Das ist eine Personengruppe. Es ist immer sehr schwierig, da valide Zahlen zu finden. Ich habe einmal gefunden, wie ich mich mit dem Thema intensiv auseinandergesetzt habe, dass wir in Oberösterreich da vermutlich zwischen 20.000 und 30.000 Personen haben. Und in dieser Personengruppe die Betroffenheit von Erwerbslosigkeit über 90% liegt. Und da gibt es Projekte, erfolgreiche Projekte, wo, und das muss ich jetzt ein bisschen erklären, wo im Bereich der Bildannotation, nennt man das, also sprich, wenn Sie mit Ihrem Auto zur Mautstation fahren und Sie haben das quasi mit dem Scannen der Nummerntafel der Schranken automatisch aufgeht, dann funktioniert das nicht einfach wie von Zauberhand, sondern dann ist irgendwann einmal irgendwo auf dieser Welt jemand viele Stunden vor dem Computer gesessen und hat zigtausende Bilder annotiert, also sprich mit der Maus diesen Bildausschnitt der Nummerntafel markiert, damit die KI lernt, was eine Nummerntafel überhaupt ist. Und das ist eine Tätigkeit, die ist, für viele Menschen wäre sie zu anstrengend, weil sie so monoton ist und weil, wie gesagt, du bekommst auf deinem Bildschirm ein Bild nach dem anderen, den ganzen Tag. Und das ist aber eine Tätigkeit, die eben gerade sehr vielen Personen mit einer autistischen Spektrumstörung entgegenkommt. Und da gibt es...
Das heißt auch, hier gibt es dann plötzlich Arbeit, sinnvolle,
wertgeschätzte Arbeit. Und vor allem, was man nicht vergessen darf, das erfolgreiche Projekt, von dem ich da spreche, hat ein großes Industrieunternehmen erfolgreich gemacht und mittlerweile in den Regelbetrieb übergeführt. Das heißt, das ist ein Industrieunternehmen, das die Bereitschaft hatte, einen Sozialarbeiter anzustellen. Und die Aufgabe dieses Sozialarbeiters ist primär, dieses Team von diesen Menschen zu betreuen. Natürlich brauchen die eine intensivere,
andere Betreuung.
Die brauchen eine Ansprechperson, die brauchen jemanden, der immer für sie da ist, der greifbar ist. Aber wie gesagt, wir reden hier vom ersten Arbeitsmarkt und wir reden hier von Personen, die sonst nicht einmal arbeitslos wären, weil wir unterscheiden zwischen Arbeitslosigkeit und Erwerbslosigkeit. Erwerbslos ist jemand, der zwar arbeitslos ist, aber nicht einmal Anspruch auf Arbeitslosengeld hat, weil er auch noch nie gearbeitet hat. Und diese Personen, so hart das jetzt klingen mag, diese Personen rechnen sich. Und die sind jetzt nicht vom Industriebetrieb angestellt, weil das lauter gute Menschen sind. Natürlich, ich hoffe schon, dass sie das sind. Ich bin auch davon überzeugt.
Aber auch, weil es wirklich was bringt. Also nicht nur für die Menschen, sondern auch fürs Unternehmen.
Absolut.
Sie haben mir jetzt so viele Überblicke gegeben über den österreichischen Arbeitsmarkt zum Thema Inklusion, zum Thema Diversität, zum Thema Frauen. Mich würde jetzt an dieser Stelle noch die private Meinung des Markus Litzelbauer interessieren. Wenn Sie einen Tag die Möglichkeit hätten, auf sämtliche Printmedien, Audio, visuelle Medien, Fernsehwerbungen einen Satz an alle Frauen speziell auch zu richten oder auch an alle Männer. Ich sage das immer ganz bewusst dazu, weil ein Arbeitsmarkt, der für Frauen attraktiv werden muss, bedingt auch, dass Männer mehr Care-Arbeit und andere Aufgaben übernehmen oder familiäre, soziale Aufgaben. Was würden Sie am allerliebsten als Satz hinaustragen oder auf eine Postkarte drucken und allen mitgeben?
An die Frauen gerichtet, fällt mir da spontan ein Satz ein, und der ist: Stellen Sie Ihr Licht nicht unter den Scheffel. Mhm. Und vielleicht erkläre ich das ganz kurz. Ich erlebe es bei Frauen tendenziell wesentlich stärker als bei Männern, dass sie manches Mal vielleicht Inserate sich zu sehr zu Herzen nehmen und sich eher davor scheuen, sich wo zu bewerben, weil sie das Gefühl haben,
ich bin noch nicht gut genug.
Mhm. Da erlebe ich bei Männern ein wesentlich stärker ausgeprägtes Selbstbewusstsein.
Mhm. Ich kann das zwar noch nicht, aber ich lerne das schon.
Ich kann das nicht, aber ich probiere es halt einmal, so nach dem Motto. An die Männer gerichtet, fällt mir nur eine Botschaft jetzt ein, weil wir jetzt da sehr stark über das Thema Kinderbetreuung gerichtet haben, versäumen Sie nicht die Zeit, solange Ihre Kinder noch zu Hause sind.
Schön, dass das ein Mann allen Männern ausrichtet. Ein schöneres Schlusswort für den ersten Podcast, den ich als Interview auch mit einem Mann führen durfte, könnte es eigentlich gar nicht geben. Also Männer, beteiligt euch an der Arbeit mit euren Kindern. Und versäumt die Zeit nicht. Ich sage vielen herzlichen Dank, Markus Litzelbauer, fürs Dasein, für den Einblick auf den oberösterreichischen und österreichischen Arbeitsmarkt und den wichtigen Schubs an alle Männer und Frauen, den wir damit erteilt haben. Danke fürs Kommen.
Vielen Dank.
Dieser Podcast wurde Ihnen vom AMS Oberösterreich präsentiert.